Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ist der erhoffte Durchbruch ausgeblieben. Kurz vor Ablauf der Frist wurde der Zeitrahmen für eine Einigung erneut verlängert bis Juli kommenden Jahres. Am Mittag hatten zuletzt die Außenminister der 5 UN-Vetomächte und Deutschlands sowie Chefunterhändlerin Ashton mit dem iranischen Außenminister in großer Runde beraten. Bei den Verhandlungen geht es darum, dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, heimlich eine Atombombe zu bauen. Teheran wiederum hofft auf eine Rücknahme der Wirtschaftssanktionen.
In Wien hatte man sich auf eine lange Verhandlungsnacht eingestellt, aber die Spitzendiplomaten winkten schon am Nachmittag ab. Eine Einigung sei auch diesmal unrealistisch. Von einem Scheitern wollte aber niemand sprechen, im Gegenteil. Wir haben echte und substanzielle Fortschritte gemacht und es kamen neue Ideen auf den Tisch. Und das ist der Grund, warum wir beschlossen haben, diese Verhandlungen um 7 Monate zu verlängern. Wie diese Fortschritte und neuen Ideen aussehen, konkretisierten die Verhandler nicht. Bilaterale Treffen hatte es auch heute jede Menge gegeben, aber in der großen Runde sprachen sie nur etwa eine Stunde. Die Außenminister aller 5 Vetomächte des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland und Iran. In Detailfragen verhandeln sie über den Grad der Urananreicherung und die Anzahl der dafür nötigen Zentrifugen. Über allem aber steht die Sorge, dass Teheran in der Lage sein könnte, unter dem Deckmantel einer zivilen Nutzung eine Atombombe zu entwickeln. Und um diese zu verhindern, müsse man besonders sorgsam verhandeln, so der deutsche Außenminister Steinmeier.
Wir tragen auch Verantwortung nicht nur für uns 6, sondern für viele Staaten auf der Welt, insbesondere diejenigen, die im Mittleren Osten, in der Nachbarschaft, aber auch darüber hinaus berechtigte Sicherheitssorgen haben um die Entwicklung des iranischen Atomprogramms.
Deshalb also hätte man die Frist nochmals bis zum kommenden Sommer verlängert.
Die Chancen auf eine Einigung dürften in einem halben Jahr eher schlechter sein, denn dann sieht sich der amerikanische Präsident Obama einer republikanischen Mehrheit gegenüber, die seine Iran-Politik eher blockieren dürfte. Und im Iran wächst der Widerstand der Gegner gegen Präsident Rouhani, die prinzipiell gegen alle Zugeständnisse beim Atomstreit sind.
US-Verteidigungsminister Hagel ist zurückgetreten. Er hatte das Amt erst vor knapp 2 Jahren übernommen. Medienberichten zufolge hatte Präsident Obama Hagel zu diesem Schritt gedrängt. Hintergrund sollen unter anderem Meinungsverschiedenheiten über den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat gewesen sein. Wer Hagels Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.
Der Zeitpunkt kommt überraschend, nicht der Rücktritt an sich. Seit Wochen war spekuliert worden, wie lange sich Hagel in der Regierung halten könnte, nachdem er die Syrienpolitik Obamas vertraulich, aber offenbar scharf kritisiert hatte. Heute betont Obama die Verdienste des einzigen Republikaners in seinem Team. Er hat neue Reformen angeschoben, um sicherzustellen, dass unsere Armee schlanker wird, ohne an Schlagkraft zu verlieren, und die Soldaten unterstützt werden bei Unterbringung, Krankenversicherung und Kinderbetreuung. Hagel hat den Präsidenten nie öffentlich kritisiert. Auch heute fällt keine negative Äußerung. Vertraulich soll er Obama aber vorgeworfen haben, keine klare Strategie gegenüber dem Assad-Regime zu verfolgen. Aus Sicht Obamas war der Ex-Vietnam-Veteran zwar der richtige Mann, um die Kriege im Irak und in Afghanistan zu beenden, aber nicht für aktuelle Bedrohungen durch die Terrorgruppe IS. Die Opposition triumphiert, dass nun bereits der 3. Verteidigungsminister zurücktritt. Hagel kann jetzt wie Gates und Panetta ein Buch schreiben, wie Obama die nationale Sicherheit schwächt.
Im angespannten politischen Klima wird es nicht leicht sein, einen ähnlich loyalen Republikaner als Nachfolger zu finden. Unter den Namen, die zirkulieren, sind nur Demokraten. Und Obama könnte sich mit Michelle Flournoy erstmals für eine Frau an der Spitze der Armee entscheiden. Doch wer immer Hagel nachfolgt, muss von den Republikanern bestätigt werden. Und die sind seit Obamas Alleingang in Sachen Einwanderung auf Konfrontationskurs.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat heute mit Spitzenvertretern der Energiekonzerne über seine Pläne zum Klimaschutz gesprochen. Die Betreiber von Kohlekraftwerken sollen verpflichtet werden, in den kommenden 5 Jahren mehr als 20 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Damit will die Bundesregierung ihrem Ziel näher kommen, den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu senken.
Einige kamen tatsächlich energiesparend zu Fuß. Spitzenvertreter der Strombranche zum Spitzengespräch beim Wirtschaftsminister. Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, will Gabriel 22 Millionen Tonnen CO2 weniger aus deutschen Kraftwerken von 2016 bis 2020, 4,4 Millionen Tonnen pro Jahr, und zwar ohne Zwangsabschaltung von Kohlekraftwerken. Wie kam der Vorschlag an?
Natürlich gab es jetzt keine überschäumende Begeisterung dafür, dass man zusätzlich 22 Millionen Tonnen bis 2020 CO2 einsparen soll. Aber alle Unternehmen haben erklärt, dass sie sich dem Klimaziel -40% CO2 bis 2020 verpflichtet fühlen.
Gabriels Sparziel von 22 Millionen Tonnen CO2 ist aus Sicht der Energiewirtschaft aber nur ein Kostenfaktor, den sie zu tragen hätte.
Es geht in der Summe nicht nur um 22 Millionen Tonnen Einsparung. Weitere erhebliche Beiträge der Energiewirtschaft werden in den nächsten Jahren gebracht, aber nicht auf diese 22 Millionen Tonnen angerechnet. Insofern sind die Konsequenzen für Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit natürlich zu beachten.
Gabriels Vorgabe von 22 Millionen Tonnen CO2 Einsparung passt für die Opposition nicht zum Klimaschutzziel.
Die Experten sagen uns, dass man zwischen 40 und 60 Millionen Tonnen einsparen muss. Und dann muss man halt dann ehrlich sagen, wir verabschieden uns vom Klimaschutzziel.
Gabriels jährliches Einsparziel macht übrigens gerade mal 1,5% des CO2-Ausstoßes deutscher Kraftwerke aus.
Die Klimaschutzziele sind auch Thema auf tagesschau.de. Dort beantworten wir zentrale Fragen, zum Beispiel, ob Stromkunden mit steigenden Preisen rechnen müssen. Die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern müssen in den kommenden Jahren neu geordnet werden. Zu der Frage, was mit dem Solidaritätszuschlag passieren soll, haben die Ministerpräsidenten der rot- und grün regierten Länder nun einen Vorschlag gemacht. Der Soli solle in die Einkommens- und Körperschaftssteuer integriert werden und damit auch den Ländern und Kommunen im Westen Deutschlands zugutekommen. Die Union reagiert zurückhaltend.
Blühende Landschaften. Im Osten Deutschlands ist noch nicht alles Gold, aber vielerorts ist der Aufbau Ost schon gut vorangekommen. Im Westen dagegen leidet die Infrastruktur. Kaputte Straßen und marode Brücken erfordern Milliardeninvestitionen. Deshalb will Rot-Grün den Soli beibehalten.
Die Mittel des Soli, die braucht unsere Gesellschaft weiterhin. Und zwar auf allen Ebenen. Beim Bund, bei den Ländern und vor allen Dingen auch bei den Kommunen. Und deswegen der Vorschlag, den Soli künftig einzubeziehen in die allgemeinen Steuern.
Rund 15 Milliarden jährlich bringt der Soli in die Kasse. Die über die Einkommensteuer zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufzuteilen, haben die rot-grünen Ministerpräsidenten gestern bei einer Sitzung in Düsseldorf vereinbart. Bei der Union ist man noch uneins.
Den Soli auszuzahlen nur nach der Himmelsrichtung halte ich persönlich für falsch. Hab immer Wert drauf gelegt, dass dort geholfen werden muss, wo Not am Mann ist.
Schöner Plan, doch Bayern etwa ist entschieden gegen eine solche Steuererhöhung durch die Hintertür. Und die neuen Bundesländer wollen auf den Zuschuss Ungarn verzichten.
Der Soli ist dazu da, um die teilungsbedingten Nachteile auszugleichen oder teilungsbedingte Lasten zu bezahlen. Und ich glaube, dass man, wenn man also eine Steuer haben will, die dann darüber hinausläuft, sollte man sie zumindest der Ehrlichkeit halber nicht Soli nennen.
Den Ländern fehlen die Mittel für dringende Investitionen. Bis 2020 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geregelt werden. Der Solidaritätszuschlag ist nur ein Punkt unter vielen. Am Ende wird die Kanzlerin entscheiden, wie das Geld verteilt wird. Nur eines scheint jetzt schon sicher: Für den Steuerzahler wird es am Ende kaum billiger werden.
Der größte Lizenznehmer von Burger King-Filialen in Deutschland hat seine 89 Restaurants vorerst geschlossen. Das bestätigte der Geschäftsführer der Firma Jiko der deutschen Presseagentur. 3000 Beschäftigte sind betroffen. Nach Berichten über Hygienemängel und schlechte Arbeitsbedingungen hatte Burger King seine Verträge mit der Betreiberfirma in der vergangenen Woche fristlos gekündigt. Das Kunstmuseum Bern tritt das umstrittene Erbe des Münchner Kunstsammlers Gurlitt an. In Berlin unterzeichnete Stiftungsratspräsident Schäublin eine Vereinbarung mit dem Land Bayern und dem Bund. Danach werden rund 500 der mehr als 1500 Werke zunächst in Deutschland bleiben, bis ihre Herkunft geklärt ist. Sie stehen im Verdacht, NS-Raubkunst zu sein. Solche Bilder sollen schnellstmöglich an die Erben der einstigen jüdischen Besitzer zurückgegeben werden.
Auf diesen Moment haben viele seit langem gewartet und so wundert es nicht, dass Kamerateams und Journalisten aus der ganzen Welt gekommen sind. Jetzt ist es offiziell, das Kunstmuseum Bern ist bereit, das umstrittene Erbe anzunehmen.
Mit der Vereinbarung, die wir heute unterzeichnen, stellt sich Deutschland einmal mehr dieser historischen Verantwortung für das Leid und das Unrecht, dem Verfolgte des NS-Regimes und insbesondere Menschen jüdischen Glaubens unter der nationalsozialistischen Terrorherrschaft ausgesetzt waren.
Henri Matisse, Franz Marc, Otto Dix. Es sind Bilder weltberühmter Künstler, die Gurlitt jahrzehntelang gehortet hatte. Bei mehreren hundert von ihnen ist nach wie vor unklar, ob es sich um NS-Raubkunst handelt. Bis die Herkunft dieser Werke geklärt ist, bleiben sie in Deutschland.
Über die Schwelle des Kunstmuseums Bern kommen generell keine Werke, die sich als Raubkunst erweisen oder die mit hoher Wahrscheinlichkeit als Raubkunst einzustufen sind.
Künftig werden auch Schweizer Experten mithelfen, die Herkunft der Bilder zu klären und die ursprünglichen Eigentümer geraubter Werke aufzufinden. Zusammen mit den deutschen Spezialisten soll es so schneller vorangehen. Verzögert werden könnte das Vorhaben allerdings durch eine Cousine Gurlitts. Sie hat Anspruch erhoben auf das Erbe. Die rechtliche Grundlage dafür erscheint aber nach Ansicht der Schweizer dünn.
Der weltweite Menschenhandel mit Kindern nimmt offenbar zu. Darauf weisen Zahlen der Vereinten Nationen hin. Danach ist bei mittlerweile jedem dritten aufgedeckten Fall das Opfer minderjährig. Dagegen sinke der Anteil der Frauen unter den Betroffenen. Sie machen aber immer noch fast die Hälfte der Opfer aus. Die verschleppten Menschen werden oft zu Prostitution und Arbeit unter schlimmen Bedingungen gezwungen. Wer neuer Präsident Tunesiens wird, entscheidet sich voraussichtlich in einer Stichwahl Ende Dezember. Bei der Abstimmung gestern erhielt laut Prognosen kein Bewerber die absolute Mehrheit. Vorn liegt offenbar der nicht religiös ausgerichtete Kandidat Essebsi, gefolgt vom derzeitigen Übergangspräsidenten Marzouki. Den Tag über wurden die Stimmen noch ausgezählt. Die Beteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei knapp 65%. Es ist die erste demokratische Präsidentenwahl in Tunesien.
In Marokko sind bei schweren Überschwemmungen mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten starben in der Provinz Guelmim im Süden des Landes. Rettungskräfte suchen weiter nach Vermissten. Nach tagelangen Regenfällen waren Häuser weggeschwemmt worden, Straßen waren überflutet, Brücken zerstört. Betroffen sind auch Urlaubsregionen rund um Agadir, Ouarzazate und Marrakesch. Auf den Kapverden ist ein Vulkan ausgebrochen, der seit 20 Jahren nicht mehr aktiv war. Dörfer in der Nähe des Pico de Fogo wurden vorsichtshalber evakuiert. Die Regierung hat Mitarbeiter des Katastrophenschutzes und Soldaten auf die Insel Fogo geschickt. Die Gegend gilt als beliebtes Reiseziel für Wanderurlauber. Außerdem wird dort Wein angebaut und Landwirtschaft betrieben.
Auf der internationalen Raumstation sind 3 neue Besatzungsmitglieder eingetroffen. Samantha Cristoforetti ist die erste italienische Astronautin auf der ISS. Sie dockte in einer Soyuz-Kapsel gemeinsam mit einem Russen und einem US-Amerikaner an. Die 3 werden voraussichtlich bis Mitte Mai im All bleiben. Cristoforetti soll Experimente fortführen, die der deutsche Astronaut Alexander Gerst begonnen hatte. Der Trainer von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart Armin Fee hat seinen Rücktritt erklärt. Fee zog damit die Konsequenzen aus der sportlichen Misere des Vereins, der zurzeit Tabellenletzter ist. Erst im Juli hatte der Meistertrainer von 2007 seine zweite Amtszeit in Stuttgart angetreten. Wer neuer VfB-Trainer wird, ist noch unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 25. November.
Dem Süden Deutschlands beschert ein Tiefausläufer heute Nacht noch etwas Regen. Dahinter rückt von Nordwesten aber ein Hoch nach, das uns ruhiges, weitgehend trockenes und zum Teil auch freundliches Wetter bringt. In Küstennähe gibt's heute Nacht anfangs einzelne Schauer, im Süden örtlich Regen. Sonst meist trocken und teilweise klar. Später breiten sich einige Nebel- und Hochnebelfelder aus. Am Tag ist es überwiegend bewölkt oder neblig trüb, stellenweise nieselt es etwas. Besonders in der Mitte sowie in Küstennähe ist es zum Teil aber auch freundlich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. In der Mitte heute Nacht Werte um den Gefrierpunkt mit Glättegefahr, im Breisgau bis plus 8 Grad. Dort morgen bei Sonne bis 12, im Thüringer Becken bei Nebel nur 3 Grad. Auch am Mittwoch eine meist trockene Mischung aus Nebel, Wolken und Sonnenschein, im Südwesten stellenweise Regen. Am Donnerstag regnet es in der Westhälfte gelegentlich, aber am Freitag wieder meist trocken und neben Wolken oder Nebel ist es zum Teil freundlich.
Um 22.15 Uhr meldet sich Thomas Roth mit folgenden Tagesthemen: Atomgespräche mit dem Iran, warum das Land so wichtig ist und Krise bei Burger King, der Preis des guten Rufes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.